Vielleicht kannst du mit dem Wort Götz noch gar nicht anfangen und das ist durchaus ein kompliziertes Wort. Was ist schon ein Götz? Meistens, wenn man mit Götz nichts anfangen kann, dann kann man mit Gott auch nicht viel anfangen. Sag jetzt auch mal so, weil dann ist meistens Gott auch ein Götz, einfach jemand, der halt von den Menschen angebetet wird, aber es gibt es nicht in dem Sinn. Etwas, was wir trotzdem alle teilen, bin ich davon überzeugt, ist, dass wir Sachen zur Grundlage von unserem Leben machen. Dass wir irgendetwas als wichtig finden und danach ordnen wir unser Leben. Ich habe letztens einen Text gelesen, der hat mich einfach begeistert, weil es das so aufgreift. Auf was, wo haben wir die Hoffnung, dass wir Heil davon empfangen? Also, dass wenn wir uns an dem Punkt investieren, dass es uns gut tut und dass es sich auswirkt auf das ganze Leben. Ich lese euch jetzt eine fantastische Geschichte aus dem Alten Testament vor, wo euch, wenn ihr nichts mit Gott am Hut habt, enorm wird bestärken, um an Gott zu glauben. Vielleicht auch nicht, aber hört die Geschichte mal und hört hin. Seid ehrlich und sagt, was euch Mühe macht. Also für euch mal, sonst wird es vielleicht ein bisschen laut da rein. Ich finde es keine einfache Geschichte, aber ich finde es eine fantastische Geschichte. Und wir werden miteinander uns auf den Weg machen in dieser Geschichte. Und zwar steht die Geschichte im 4. Mose 21, ab Vers 4. Ich lese aus dem Wort von Gott. Da brachen sie auf, das ist das Volk Israel, von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise, vor dem Manna, der auf dem Himmel oben runtergekommen ist. Man hat zwar gegessen, aber scheinbar ist es nicht so toll gewesen auf Dauer. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne, eine kupfrige, Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Gottes Wort. Was für eine Szenerie. Man ist mitten in der Wüste, man hat eh schon nichts, ist unterwegs mit dem Gott, den man noch nicht so lange kennt. Und dann fängt man an klagen, was auch wenig erstaunlich ist. Und in dem Moment schickt der Herr feurige Schlangen. Feurig, man geht davon aus, dass wenn man gebissen wurde, hat es einfach Fieber gegeben und es hat brennt. Und vielleicht sind es auch rot gewesen, wie auch immer. Aber feurige Schlangen unter das Volk. Und das Volk reagiert noch spannend. Es könnte reagieren und sagen, Gott, jetzt auch noch das, geht es eigentlich noch? Wir haben schon Hunger und Durst, beziehungsweise einfach nicht jetzt den Überfluss, den wir in Ägypten hatten, und jetzt noch die Schlange. Aber das Volk reagiert anders. Sie sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten gar nicht klagen sollen. Ich weiß, mich würde so wundern, jetzt muss ich einfach mal fragen, wie habt ihr Gott kennengelernt, dass ihr jetzt in dem Moment doch sagt, ja, wir haben gar nicht das Recht zum Klagen. Aber sie klagen nicht und bitten den Mose, dass er beten soll. Und der Mose macht ihnen die Schlange. Und darf ich dich bitten, kriege jetzt, um da kurz mal die Folie einblenden. Da sind nochmal Bibeltexte drauf, wenn ihr sie nachlesen wollt. Und er richtet so eine Schlange auf an einem Stab und sagt ihnen, wenn ihr da drauf schaut, also sagt ihnen, der Herr hat gesagt, schaut da drauf und ihr werdet nicht sterben. Und wir kennen die Schlange heute genauso gut wie dazumal, auf allen Krankenwegen. Noch heute sind wir froh, wenn der Krankenwagen kommt, wenn wir von der Schlange gebissen worden sind. Und es ist ein Symbol vom Heil worden, von Gesundheit. Es ist gut im Leben. Und das ist die Geschichte, die im Hintergrund steht. Ich werde mit euch weiterlesen. Weil es ist so spannend, was dann passiert. Wir haben die Schlange und es hat funktioniert. Ich meine, die Leute haben auf die Schlange geschaut und sie sind nicht gestorben. Gott hat die Schlange nicht weggenommen, aber sie haben auf die Schlange geschaut und sind nicht gestorben. 700 Jahre später lesen wir etwas mega Faszinierendes. Und zwar könnt ihr das eben im 2. Könige 18 lesen. Nämlich, dass mit dieser Schlange etwas passiert ist. Wir Menschen sind so kreativ, dass irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, haben die Leute vergessen, was war mit dieser Schlange. Und es wird berichtet von einem, der König wird, vom Hiskia. Er ist 25 Jahre alt, als er König geworden ist. Und hat 29 Jahre in Jerusalem regiert. Und dort steht, was er gemacht hat. Nämlich, 2. Könige 18, Vers 4, er entfernte die Höhen, also an Ort, wo man Gott abbetet hat, wo man nicht sollen, und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um. Einfach, jetzt eben Götze, also Sachen, wo Götter sollen sein, aber nicht sind, und quasi dem Gott von Israel im Weg stehen. Und dann, was hat er noch gemacht? Und er zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten ihr die Israeliten geräuchert, also sie haben Gottesdienst geführt für sie, und man nannte sie Nehushtan. Hat sogar einen Namen bekommen. Die Schlange, die scheint die Leute fasziniert zu haben, weil es hat funktioniert. Irgendwann im Laufe der Zeit hat sich aber die Schlange getrennt von der Verheißung von Gott. Ja, dass das ehemals funktioniert hat, dass du kannst an eine Schlange schauen kannst, das ist etwas gleich Prinzip wie Segnen. Also das Segnen funktioniert, entweder wir labern einfach etwas vor uns hin und bilden uns ein, dass wirklich etwas passiert, oder es passiert etwas, wir segnen und Gott tut etwas. Bei dieser Schlange ist es genau das Gleiche, also wir können sie einfach anschauen und entweder passiert etwas oder nicht. Scheinbar ist etwas passiert, weil die Leute sind nicht gestorben und man hat die Schlange aufbewahrt und man hat sie sich erinnert, was passiert ist. Und doch haben die Leute vergessen, wie das genau war. Plötzlich hat man das Gefühl gehabt, die Schlange kann etwas. Wenn man die Schlange anschaut, dann wird man gesund. Und es sind viele Leute gegangen und haben die Schlange angeschaut. Man hat sogar sie angefangen anbeten. Und man hat vergessen, dass eigentlich Gott dahinter ist, der durch sein Wort verheißt, dass man gesund wird. Generationen kommen und gehen und heute ist ja, vielleicht wisst ihr einen davon, heute ist Väterentag. Väterentag feiert man scheinbar bei uns nicht so fest wie Müttertag, ist okay für mich. Ich bin auch nicht Vater. Nein. Heute ist Väterentag. Ich glaube, etwas Essentielles vom Vatersein ist, seinem Sohn oder seiner Tochter etwas mit auf den Weg zu geben. Wie man das Leben lebt, wie man durchs Leben kommt, im besten Fall auch, wer Gott ist. Und ich meinte, das Volk Israel hat das relativ schlecht gemacht. Weil Generationen sind ins Land gezogen und da sind Kinder hingewachsen, die haben die Schlange gesehen und man hat irgendwie von allen Völkern rundherum, ich meine, es ist ja nicht so, dass Israel einfach das einzige Volk gewesen wäre, sondern es hat auch andere Völker gehabt. Die haben auch eine Schlange gehabt und man hat gesehen, oh, die betet die Schlange an, ein Zeichen von der Weisheit, von der Macht, vom Heil. Ja, wir haben ja auch eine Schlange. Wir machen es ihnen gleich. Die Väter haben versagt in der Erziehung. Man hat nicht mehr gewusst, für was die Schlange ist und man hat sie halt so gebraucht, wie es alle brauchen. Man hat das Wort von Gott nicht mehr gekannt. Und jetzt, was ich faszinierend finde, das Ding an sich ist ja super. Also die Schlange hat Gott in Auftrag gegeben. Macht die Schlange, schaut sie an und ihr werdet nicht sterben. Eine super Sache. Und trotzdem wird aus dieser super Sache etwas Schlechtes. Das ist dort, wo es direkt in mein Leben hineinredet. Ich meine, ich bin glaub, grundsätzlich eher ein leicht begeisternder Mensch. Aber wenn man jetzt in die Welt rausschaut, gibt es einfach wirklich so viele schöne und gute Sachen. Ich habe mir gerade diese Woche 2 Bücher bestellt. Ich liebe zum Beispiel Typografie. Das ist eigentlich, wie schreibt man schön, beziehungsweise wie wird aus einem Schriftzug ein schönes Bild. Das ist etwas, das fasziniert mich total. Wie du kannst aus Buchstaben, wo einzelne Buchstaben schön sind, noch etwas Schöneres machen, wenn du sie nebeneinander setzt und schon Buchstaben an und für sich, ich merke, ihr fühlt es vielleicht nicht ganz gleich wie ich, aber Buchstaben an und für sich, die vermitteln schon eine Message, ohne dass man weiss, was eigentlich inhaltlich steht. Schon nur von dem, dass man es anschaut, ist es ein Kunstwerk. Und in unserer Welt gibt es einfach du hast auch irgend so etwas, nehme ich an. Irgendetwas, was du einfach schön findest. Sachen, die einfach gut sind. Ein guter Freund. Ich meine, wer von uns hat nicht gern einen guten Freund? Wir haben viele Sachen, die sind super. Aber das Schwierige ist irgendwie, man, welchen Platz gibt man diesen Sachen im Leben? Wenn ich meinen einen super Freund habe und nur diese Beziehung pflege, wird es irgendwann schwierig. Weil er sich wahrscheinlich ein bisschen eingegangen vorkommt. Es, schon rein im Lebensvollzug zeigt sich, wie schwierig es ist, mit guten Sachen umzugehen. Und ich glaube, wir neigen dazu, Sachen dann zu einem Gott zu machen, unser Leben danach auszurichten. Und dass das Zeichen heute noch bekannt ist, ist einfach mega klar und einfach. Weil wir heute noch alle wollen gesund sein. Wir wollen heute noch alle einen Beinbruch wieder heilen lassen. Wir wollen heute noch möglichst lange ein gutes Leben haben. Und für viele Menschen ist das Wichtigste im Leben gesund sein. Und ich finde es nachvollziehbar. Wir sehen es hier auch. Es war für viele Menschen das Entscheidendste im Leben. Wir wollen gesund sein. Man hat die Schlange angefangen anbeten. Die Gesundheit selber hat man angebetet. Und jetzt frage ich dich, ist es wirklich das, was verhebt im Leben? Jetzt, die einen von uns waren letzte Woche da. Wir hatten den Harry da und er hat darüber geredet, dass wir früher oder später alle in der Box landet. Spätestens in dem Moment ist Gesundheit vorbei. Ist bei uns allen so. Und wir haben mich jetzt doch ein Jahr gekannt. Ich hätte jetzt da noch ein paar Punkte. Ich glaube, ich habe sie auch schon genannt. Darum lerne ich jetzt das. Und möchte mal einfach noch selbstkritisch auch in unseren christlichen Kuchen hineinschauen. Weil wir haben, ich meine, es ist mega einfach zum Rausschauen und sagen, ja, all die Menschen, die kennen Gott nicht mehr und für sie ist es wichtig, um ins Fitness zu gehen und sich gut ernähren und das ist ihr Gott. Aber wir machen auch ganz gerne noch so Schlangen zum Gott selber. Ich glaube, wir schaffen es manchmal, zum Beispiel das Buch zum Gott zu machen. Ja, aber es steht doch schwarz auf weiß, so ist es. Ja, das Buch ist super. Es ist wunderbar. Es ist Gottes wahres Wort. Aber wir beten es nicht an. Es heisst nicht Nehushtan. Es macht keinen Sinn, das so zu nennen. Es ist nicht Gott, es kann nichts. Es ist das Buch, schwarz auf weiß. Sondern Gottes Geist hat verheißen, dass er durch das Wort redet. Das Buch selber kann überhaupt nicht. Aber weil Gott seinen Geist daran gebunden hat, kann es etwas. Und ich glaube, wir machen zum Beispiel eine Schlange auf einem Stecken, die heisst, ist das vielleicht meine Generation, kein Sex vor der Ehe. Das ist Ethik. Also, wie handle ich im Leben? Du kannst das zu einem wichtigen Prinzip machen in deinem Leben, aber du hast keine Ahnung mehr, wieso überhaupt. Und kein Wunder, Generationen ziehen ins Land und man fragt sich, wieso kein Sex vor der Ehe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich lasse es bleiben. Ja, völlig nachvollziehbar, wenn dann niemand sagt, wieso, dass das eine gute Sache ist. Dann sieht das für jeden, der von außen dran schaut, sieht das einfach aus wie eine Schlange auf einem Pfosten, der tot ist. Ja, ich meine, das ist ein Kupferding, was soll das machen? Kein Sex vor der Ehe. Was nützt das schon? Das kannst du genauso gut kübeln. Es ist so entscheidend, dass man Gottes Verheißung und Gottes Wort an solchen Sachen aktiv präsent haben und wissen, wieso ist es wichtig. Jetzt, was hat... Ich mache noch einen Gump zum Evangelium. Jetzt, das Schöne ist ja, dass es trotzdem einfach etwas gibt, das Heil schafft. Das ist mal die erste gute Botschaft. Also, auch wenn wir jetzt die Schlange kübeln wollen, verheißt Gott, es gibt Sachen, wo es gibt jemanden, der gesund macht, der Heil schafft. Also, wir können unser Leben an etwas dranhängen, das gut ist. Und es ist nicht die Schlange. Der Hiskia hat etwas ganz Einfaches gemacht. Er hat eben aufgeräumt. Er hat sie weggerührt. Steht da, er zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Wahrscheinlich hat das Volk nicht Freude gehabt. Wahrscheinlich hat sie aufgeregt, dass jetzt einer kommt und sagt, das ist nichts wert. Und trotzdem war es sehr dienlich gewesen. Und wie fest greift mich das in meinem Leben an? Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, Dani, die Überzeugung, könnte es sein, dass das einfach eine tote Schlange an einem Pfahl ist? Und ich gehe gerade in Abwehrmodus und reg mich darüber auf, dass jemand es wagt, einfach mir das zu sagen. Aber das Prinzip ist ein gutes. Sachen, die nicht verheben, tote Schlange an einem Pfosten, die solltest du einfach wegrühren. Das, was in deinem Leben nicht verhebt, es nützt nichts, wenn du dich länger daran hebst. Du kannst noch so gut reden, es nützt nichts. Und man kann sich relativ eben einfach fragen, ob es verhebt, wenn man fragt, wenn du mal in der Box bist, ist es noch da oder nicht? Manchmal ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ich glaube, wenn wir so eine Schlange sehen an einem Pfosten, nehmen wir das Beispiel Sex vor der Ehe. Jetzt kann man entweder sagen, das hat ausgedient, es funktioniert nicht mehr, wir rühren es weg, so wie es der Hiskia gemacht hat mit dieser Schlange. Oder man kann einen anderen Weg gehen. Man füllt sie wieder mit Inhalt und erklärt, wisst ihr noch, die Schlange, die ist nicht umsonst da. Es hat eine Zeit gegeben, da war unser Volk in der Wüste und sie ist gebissen worden von Schlangen. Und in dieser Zeit hat Gott gesagt, wenn ihr die Schlange anschaut, dann sterbt ihr nicht. Da ist eine Verheißung auf dieser Schlange. Und wisst ihr was? Die Schlange ist nicht so wichtig, aber Gott dahinter, der ist fantastisch. Weil er schenkt dir etwas in dein Leben, das verhebt. Er verheißt dir etwas, das über den Tod ausgeht. Und bildlich gesprochen, Sex vor der Ehe. Wenn man das Prinzip dahinter erklärt, dass es etwas ist, wo das Intimste ist, was es gibt auf dieser Welt. Und dass das in einen guten Rahmen hineingehört, in den Rahmen der Ehe. Und dass eben Gott wahnsinnig viel Schmerzen und Leid verhindert, indem er es in diesen Rahmen hineinsetzt, kann ich es viel besser akzeptieren. Das war jetzt eine mega kurze Variante. Wahrscheinlich müssen wir länger darüber nachdenken. Aber das ist ein Erziehungsauftrag, den wir haben. Einerseits zu sagen, wer ist Gott? Und andererseits zu sagen, wieso machen wir Sachen so, wie wir es machen? Jetzt, es gibt Sachen, die hat uns Gott gegeben, die gut sind. Und wir sind herausgefordert, und das ist der zweite Punkt, wie können wir ihnen den richtigen Platz zuweisen? Jetzt in dem Fall war der Platz der Kübel. Wie hat er das herausgefunden überhaupt? Also wie hat jetzt der Hiskia gemerkt, das Ding, das gehört in den Kübel? Wir lesen, dass er gelesen hat in der Bibel, im Wort von Gott. Und anhand von dem hat er gemerkt, warte mal, wenn das wirklich Gott ist, der hinter dem Ganzen steckt, dann ist das, was wir da machen, absolut falsch. Und er hat es gekübelt. Und die Frage betrifft uns ja genauso heute noch. Also wieso, wie ordne ich mein Leben? Wie ordne ich die Sachen in meinem Leben? Aufgrund von welchem Prinzip? Und ich will das Bild vom Hausbau brauchen. Wir haben, als ich etwa 16 war, bin, hat es bei uns zu Hause einen Umbau gegeben. Und das war eine spannende Phase, weil die Mami und der Papi sind am Tisch gesessen mit einer Architektin und wir haben auch noch ein bisschen zuhören. Und es ist so darum gegangen, wie planst du jetzt das Haus? Also der neue Hausteil. Und jetzt gibt es verschiedene Prinzipien. Ich glaube, die Architektin hat das gesagt, dass das noch spannend ist, dass Frauen eher von den Möbeln ausbauen. Also sie schauen eher mal, ich hätte gerne einen 2,40 Meter Tisch. Sprich, nein, da können wir keine Bar haben, weil dann hätte der Tisch keinen Platz. Und der Mann ist mehr so, wow, eine Bar, das würde mega gut aussehen in diesem Gesamtraum. Doch, wir machen sie da einen Meter überstehend. Und ein Bootshaus. Und etwa das Problem haben wir zu Hause auch gehabt. Und das sind einfach zwei Arten, wie man jetzt kann regeln kann, wie das soll sein, wie das es soll geordnet sein. Man will zu einem Ziel kommen. Und jetzt, was ist ein guter Fahrplan? Was ist eine gute Karte zum richtigen Planen? Wie entscheide ich, was in meinem Lebenshaus an welchen Ort kommt? Baue ich mal mein Haus und fülle es mit den lässigen Möbeln, die dann irgendwie in das Haus passen? Oder sage ich mir, das Allerwichtigste ist mir der Tisch, zum Beispiel gutes Essen. Und um das gliedert sich mein ganzes Leben. Und auch da wieder, eine einfache Antwort. Sie wird euch auch nicht überzeugen, aber es ist eigentlich einfach. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Gottes Wort lesen, fängt es an, in unser Leben hineinreden. Und es wird uns Prinzipien zeigen, welche Sachen sind wirklich wichtig und welche nicht. Gott sagt uns, wo was hingehört. Und er legt uns ab und zu den Finger auf eine tote Schlange und sagt, sorry, das musst du kübeln. Jetzt, was können wir machen? Ja, wir können einfach die Anweisungen zur Kenntnis nehmen. Und wenn du jetzt mega fit bist und gut zugelassen hast, dann verstehe ich, wenn du jetzt einfach sagst, ja, aber halt mal, Wenn das so ist, wir nehmen einfach die Anweisung zur Kenntnis, dann haben wir nachher genau das Problem mit dem Sex vor der Ehe. Das heisst, wir machen Sachen, das ist jetzt einfach eine Anweisung, wo die Leute sagen, die hat Gott gesagt, oder ich lese sie vielleicht sogar mehr oder weniger deutlich in diesem Buch. Und ich mache es jetzt einfach. Also ich habe nachher einfach ein schönes Lebenshaus und Gott scheint Freude zu haben, aber ich verstehe es nicht ganz und habe selber keine Freude daran. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, nämlich vom Sagen, nochmal das Wort, etwas, das Gutes auf uns lässt, einfach zuerst mal nicht zu machen, sondern zu schauen. Und zwar erzählt Jesus die Geschichte von dieser Schlange auch an einem Menschen. Nicht an einer ganzen Gemeinschaft, wie wir jetzt da sind. Er erzählt sie am Nikodemus, nämlich im Johannes 3. Der Nikodemus ist einer, der hat das Buch mega gut kennt. Er war ein Schriftgelehrter. Und Jesus hat gewusst, ich kann ihm gewisse Sachen sagen und er wird sich bewegen in seinem Kopf. Er hat ihm unter anderem die Geschichte erzählt. Und was ich spannend finde an dieser Geschichte ist, der Nikodemus kommt, und vielleicht kennt ihr das, dass man Jesus einfach fantastisch findet. Also ich mache einen Schritt zurück. Man findet Buddha fantastisch, man findet den Dalai Lama fantastisch, weil das sind faszinierende Menschen gewesen, die eine faszinierende Lehre gesagt haben, die eben eine Karte gegeben haben, wie man leben kann. Und das hat wirklich noch relativ gut funktioniert. Also das sind Lebensprinzipien, die verhebt im Alltag. Mal ganz unabhängig davon, ob man am Schluss in den Himmel kommt oder nicht, sondern es verhebt einfach im Alltag. Wenn du deinen Feind liebst, kommt gut zurück, früher oder später. Der Nikodemus hat Jesus auch faszinierend gefunden. Und er ist gekommen zu ihm und hat ihm gesagt, ich erzähle es einfach so, dann muss ich es weniger lang suchen, hat ihm gesagt, Jesus, du bist einer, der tut Wunder. Was für ein gewaltiger Mensch bist du? Du bist ein grossartiger Lehrer. Und Jesus schaut ihn an und dann frage ich mich manchmal, wie die Geschichte aufgeschrieben haben, weil man meint, das macht überhaupt keinen Sinn. Er schaut ihn an und sagt ihm einfach, weißt du was, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du Gottes Reich nicht sehen. Und in dem Moment muss man sich effektiv fragen, Jesus, hast du ihm gerade zugelassen? Er sagt dir, du bist ein grossartiger Lehrer und du tust grossartige Wunder und du sagst ihm, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, siehst du Gottes Reich nicht. Hast du ein Kommunikationsproblem? Jesus sieht direkt ins Herz von Nikodemus und sieht die tote Schlange an dem Pfahl. Er sieht Nikodemus ins Herz und weiss, der Nikodemus schaut mich an und das Einzige, was er sieht in mir, ist ein grosser Lehrer. Und das ist wunderbar, das ist schön. Es hilft ihm vielleicht, sein Leben zu leben. Aber das ist nicht das Heil. Wenn du an dem dein Leben aufhängst, an mir als Lehrer, dann kommst du am Schluss in die Box und dort ist es vorbei. Und er fängt an zu erzählen. Und es ist so spannend, wenn wir die Geschichte lesen. Lesen Sie mal neu in Ruhe. Das ganze Kapitel 3 ist mit der Begegnung mit dem Nikodemus. Der Nikodemus redet am Anfang viel und dann geht es über und er hört immer mehr zu. Und am Schluss redet nur noch Jesus. Er hört einfach zu. Ich meinte, das lehrt uns viel über das Leben. Dass wir, wenn man einfach mal zulässt, meistens weiterkommt, wie man zuerst macht. Und was hört er von Jesus? Er hört eben von Jesus die Geschichte von dieser Schlange und sagt, und hört, weißt du was, es ist genau das Gleiche. Der Menschensohn, also Jesus, muss aufgerichtet werden zum Heil für alle. Wie dazumal, das Volk ist gebissen worden von der Schlange, ein Bild für das abgrundtief Böse von Sünde, von dem, wo Gott widerstrebt. Es brennt, es schießt uns an in unserem Leben. Vielleicht sehen wir es nicht mehr immer, dass es Sünde ist, aber jeder von uns hat Fieber. Und er sagt, dass du Heil empfängst, musst auf den aufgerichteten Jesus schauen, den Jesus am Kreuz. Und das Aufrichtig, das hat eine doppelte Bedeutung. Es ist auch die Auffahrt. Also Jesus stirbt nicht einfach am Kreuz, sondern er aufersteht. Und jetzt denkt euch den Nikodemus hin. Der Nikodemus ist ein Mensch wie du und ich. Der hat seine Zweifel, der kann nicht verstehen, der Jesus, der ein Lehrer ist, es hat noch nie etwas Größeres gegeben wie ein Lehrer. Aber Mose ist gestorben. Es sind einfach Lehrer gewesen. Aber jetzt hat er die Worte im Kopf und sagt, schau auf den aufgerichteten Jesus. Und er erlebt die Auferstehung. In dem Moment verändert sich sein Bild von Jesus, weil er nicht mehr den Lehrer sieht, sondern er sieht den Erlöser. Er sieht den Jesus, der zur Schau stellt, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Dass das, was uns Fieber macht, wenn man auf Jesus schaut, uns nicht umbringt. Und er hat angefangen, auf Jesus zu schauen und sein Leben hat sich verändert. Es ist etwas, was uns zutiefst neu macht. Ein faszinierender Mensch in der Kirchengeschichte war der Augustinus. Der hat etwa im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt. Und das ist, der hat auch Probleme im Leben. Man sagt, dass er ein sehr sexsüchtiger Mensch war. Das zieht sich jetzt ein bisschen durch, das Thema, aber es ist einfach kein besseres Beispiel eingefallen. Und das fasziniert mich. Also der Mensch hat es gegeben, er hat sehr gerne Frauen gehabt. Und dann hat er den Moment gehabt, wo er den auffahrenden Jesus anfangen hat anzuschauen. Und sein Leben hat sich neu gemacht. Er hat Jesus als Erlöser anfangen zu erkennen. Und dann hat es sich gegeben, dass er irgendwann zurück in ein Dorf ist, wo er schon mal war, wo er auch gewisse Bekanntschaften hatte. Und er scheint ein netter gewesen zu sein, also die Frauen sind nicht froh gewesen, dass er gegangen ist. Und ist einer begegnet und sie hat mit ihm so geredet, Smalltalk. Und irgendwann sagt er ihr Tschüss, kehrt sich um und geht. Und die Frau ist völlig konsterniert dort und sagt, hey, kennt ihr mich nicht mehr? Der geht jetzt einfach wieder, was ist mit dem los? Und sie ruft ihm hinterher, hey Augustinus, ich bin's! Und er kehrt sich um und sagt, aber ich bin's nicht mehr. So krass, der Mann ist ein anderer Mensch geworden durch Jesus. Äußerlich nicht erkennbar, aber es hat ihn frei gemacht von Sachen, die ihn in Beschlag genommen haben. Sein ganzes Leben ist anhand von diesem Prinzip möglichst viel Genuss zu leben. An dem war es aufgehängt. Schauen wir auf den aufgerichteten Jesus und er wird unser Leben neu machen. Und das Prinzip ist genau das gleiche, wenn wir an unsere Sachen denken, die wir in der Gemeinde haben, wo unsere toten Schlangen sind. Man kann miteinander auf Sachen schauen, die schwierig sind. Oder man kann miteinander auf Jesus schauen und von dem her anfangen zu verstehen, wie ist es jetzt, die ethische Diskussion? Wo sind die entscheidenden Punkte? Wie ist es jetzt mit, ich nenne es jetzt einfach, mit Musik im Gottesdienst? Was ist das Prinzip dahinter? Welcher Teil von unserer ganzen Diskussion ist die tote Schlange am Pfahl? Und wo ist die Verheißung dahinter? So viel einfacher, wenn man es miteinander machen kann, weil ich persönlich merke, dass ich häufig einfach immer meine tote Schlange enorm gern habe, wenn nicht irgendjemand mir irgendwann sagt, dass sie wirklich tot ist. Wir dürfen miteinander auf den aufgefahrenen Jesus schauen und wissen, dass die Verheißung von Gott da dran ist und das werde ich jetzt effektiv noch vorlesen. Die Verheißung ist gewaltig. Es ist, dass wir unser Leben in einer neuen Kategorie leben können. Auch im Miteinander, jetzt hier in der Gemeinde. Johannes 3, Vers, die so bekannt sind. Ich komme nach dieser Geschichte mit der Schlange. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So wie die Leute dazu mal auf die Schlange geschaut haben. Sie haben geglaubt, dass Gottes Wort stimmt dahinter. Dass sie nicht werden sterben, wenn sie die Schlange anschauen, was eigentlich völlig dumm ist. Wieso schaust du eine Schlange an und hast das Gefühl, du stirbst nicht? Ja, weil es Gott gesagt hat. Und Gott sagt, er hat seinen Sohn gesandt in die Welt und wenn wir an ihn glauben, werden wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben und etwas, was uns hilft, um die richtigen Prioritäten zu setzen in diesem Leben. Gott zeigt uns, wo man das Heil findet. Er zeigt uns, wie wir es ordnen können im Leben. Und er ist genug geduldig, um es uns ordnen zu lassen mit ihm zusammen. Und zuletzt ist es mega einfach, weil wir nicht machen müssen, sondern wir müssen nur schauen. Ich werde beten zum Schluss. Vater, ja, du siehst meine toten Schlangen und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, sie leben wirklich. Ich bitte dich, dass du Ja, mir hilfst, die wegzurühren und wenn, sonst wieder mit Sinn zu füllen von deiner Verheißung her. Und Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir hier sein dürfen, dass wir zusammen uns auch auf die Sachen hinweisen, wo vielleicht nur noch ein totes Prinzip ist in unserem Leben und so dürfen einander zum Segen sein. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns belebst, das Leben schenkst, das reicher ist, wie wir es vielleicht bis anhin kennen. Amen.